Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst ein Hinweis. Ich möchte Sie alle herzlich zu dieser Studierendenvollversammlung einladen. Die Fakultät hat das schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Und in gewisser Weise ist es jetzt mal wieder überfällig, Sie über gewisse Entwicklungen in der Fakultät zu informieren und bei der Gelegenheit natürlich auch etwas Feedback von Ihnen zu kriegen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt, wo Sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Nobody is perfect. Und deswegen ist uns Ihre Meinung wichtig. Und die Veranstaltung findet also direkt im Anschluss an diese Vorlesung statt. 14.15 Uhr im Audi Max. Die Fakultät hat 3.500 Studierende. Wenn alle kämen, dann würde der Audi Max auch nicht ausreichen. Aber wir haben auf jeden Fall den größten Hörsaal genommen, der uns zur Verfügung steht, damit ja vielleicht wenigstens 1.500 kommen. Okay, nutzen Sie die Gelegenheit, als Masse der Studierenden Ihren Einfluss geltend zu machen auf Studium, Studienbedingungen und ähnliche Dinge. Also kommen Sie bitte massenhaft zu dieser Veranstaltung. So, zurück zu TechGI 3. Letzte Woche haben wir angefangen, über Organisatorisches geplaudert. Die Übungen laufen an, C-Kurse und so weiter. Ich hoffe, das hat alles gut geklappt. Wenn nicht, sagen Sie es mir. Und wir haben dann auch angefangen mit dem Inhalt. Und unser erstes Kapitel war technische Gegebenheiten. Das heißt, nochmal so ein kurzer Rundumschlag. Was brauchen wir für diese Vorlesung an Vorkenntnissen im Bereich Rechnerarchitektur im Wesentlichen? Wir haben eine ganz einfache Sicht auf einen Rechner, der eben aus dem Zentralprozessor, dem Hauptspeicher, der angeschlossenen Peripherie besteht, die untereinander mit Bussen gekoppelt sind. Ich glaube, ich mache es mal ein bisschen dunkler. Aber nicht zu dunkel, dass Sie nicht einschlafen. Dann haben wir über Adressräume gesprochen, also in welcher Weise jetzt aus dem Programm heraus Hauptspeicheradressen angesprochen werden. Das geht nicht immer eins zu eins, dass also im physischen Adressraum gearbeitet wird, sondern wir haben häufig logische Adressräume, die dann erst zum Zeitpunkt des Zugriffs umgesetzt werden. Und eine weitere Steigerung auch hinsichtlich der Auslastung des Hauptspeichers besteht darin, dass wir solche Programmadressräume in Teile zerstückeln können und diese Stücke dann irgendwo, wo Platz ist, im Hauptspeicher ablegen. So weit sind wir gekommen und an der Stelle will ich jetzt weitermachen. Ach komm. Oh, was ist denn das wieder? So, der Zentralprozessor ist das Herzstück eines Computers, da wo die Aktivitäten ablaufen, wo das Programm tatsächlich ausgeführt wird. Und der besteht aus einer Reihe von Registern. Sie haben das ja in TechGI 2 auch anhand des VIP-Assemblers exemplarisch besprochen. Es gibt also Rechenregister, auf denen gerechnet werden kann, wo auch Zwischenergebnisse abgelegt werden. Es gibt Indexregister, um Arrays besser adressieren zu können. Wir haben einen Stack, der wächst und schrumpft mit jedem Methoden- oder Unterprogrammaufruf. Und das aktuelle Ende des Stacks gibt der sogenannte Stack Pointer an. Auch dafür gibt es ein Register im Prozessor. Dann irgendwelche Basisregister. Wenn wir so eine relative Adressierung haben, über die wir gesprochen hatten, dann brauchen wir natürlich einen Befehlszähler. Wir müssen mit Interrupts umgehen. Und häufig gibt es so ein Prozessor-Statuswort, was eben angibt, in welchem Zustand sich der Prozessor gerade befindet. Das ist aber nur ein Ausschnitt, aber es sind Dinge, die praktisch in jedem Prozessor da sind. Darüber hinaus haben einzelne Prozessoren noch sehr viel mehr. Manche dieser Register sind für Sie als Programmierer gar nicht sichtbar, nur für prozessorinterne Zwecke vorhanden. Manche Register darf nur das Betriebssystem zugreifen, also Sie als Anwendungsprogrammierer nicht. Und insofern hat jeder da eine gewisse Teilsicht auf das, was der Prozessor tatsächlich anbietet. Naja, wie so ein Rechner funktioniert, das sollten Sie im dritten Semester Informatik jetzt wissen. Wir haben also unseren Prozessor stark vereinfacht, bestehend aus Steuerwerk und Rechenwerk. Aus dem Hauptspeicher werden die Befehle geholt, hier dekodiert und je nachdem, um was für einen Befehl es sich handelt, wird dann das Rechenwerk beauftragt, da irgendwas zu addieren, zu multiplizieren, zu shiften. Und dazu müssen unter Umständen noch Operanden aus dem Hauptspeicher geholt werden. Und der Prozessor macht jetzt nichts anderes, als eben einen Befehl nach dem anderen aus dem Hauptspeicher zu holen, ihn auszuführen und so weiter und so fort, bis irgendeiner mal Stopp sagt. Und wenn keiner Stopp sagt, dann wird er nie damit aufhören. Ja, als Beispiel, da könnten wir einen Akkumulator haben und einen Befehlszähler und ein Befehlsregister, in dem der aktuell auszuführende Befehl abgelegt ist. Und rechts sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Hauptspeicher. Die Speicherzellen sind durchnummeriert. An der Stelle 341 das ist eben der Codebereich von dem Programm, da liegt jetzt dieser Befehl, Load 958. Entsprechend steht der Befehlszähler im Moment gerade auf 341, das ist nämlich der gerade auszuführende Befehl. Und wenn das jetzt ein Load ist, dann bedeutet das, hole den Inhalt von Speicherzelle 958 in den Akkumulator, um dann beispielsweise irgendwas drauf zu addieren. Sodass jetzt die Befehlsausführung eben darin besteht, den Inhalt von 958, und das wäre in diesem Fall die 17, in den Akkumulator zu holen. So, und wenn das geschehen ist, dann würde eben der Befehlszähler um 1 erhöht und dann würde auf Speicherzelle 342 zugegriffen, um jetzt den nächsten Befehl zu holen, in dem dann vielleicht INC 1 steht, dass also der Akkumulator um 1 erhöht wird. Prozessoren arbeiten in mehreren Zuständen oder Modi und diese Modi besagen, welcher Teil der insgesamt angebotenen Instruktionen überhaupt zulässig ist. Gängige Prozessoren wie Intel oder AMD haben 4 dieser Zustände, von denen aber vom Betriebssystem meist nur 2 genutzt werden, sodass wir hier auch davon ausgehen, dass es mindestens diese 2 gibt, nämlich einen Benutzermodus, in dem die normalen Anwendungsprogramme ablaufen und auch Teile des Betriebssystems und den Systemmodus, in dem die Kernteile des Betriebssystems ablaufen und eben dann über privilegierte Befehle verfügen. Wenn jetzt so ein Anwendungsprogramm einen Betriebssystemaufruf tätigt, dann ist eingebettet in diesen Betriebssystemaufruf eben auch ein Wechsel dieses Zustands, geht also in den privilegierten Zustand über der Prozessor und wenn Sie aus dieser Betriebssystemoperation, aus der Kernoperation wieder zurückkehren, dann wird auch automatisch der Zustand wieder auf den normalen Benutzermodus zurückgeschaltet. Diese Befehle heißen zum Teil TRAP, also TRAP als Einstiegsoperation in das Betriebssystem, oder auch SVC steht für Supervisor Call, je nachdem, in welchem Betriebssystem bzw. in welchem Prozessor wir uns gerade befinden. Zur Ein- und Ausgabe. Wir haben als wesentliche Komponenten den Prozessor, wir haben den Hauptspeicher und wir haben angeschlossene Peripherieeinheiten. Das kann die Tastatur sein, das kann ein Plattengerät sein, das kann eine Netzwerkkarte sein. Und Input-Output bedeutet eben, dass Information entweder vom Peripheriegerät in den Hauptspeicher gebracht wird oder umgekehrt bei der Ausgabe aus dem Hauptspeicher zum Peripheriegerät. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das organisiert. Die eine Möglichkeit ist, der Prozessor ist dafür verantwortlich. Der würde dann also gewissermaßen Byte für Byte in den Prozessor holen und dann entsprechend zur Steuereinheit des Geräts weiterleiten. Das kann man so machen, aber wenn Sie daran denken, dass da eventuell mehrere Megabyte übertragen werden müssen, dann ist das etwas mühselig und vor allen Dingen könnte der Prozessor währenddessen nicht viel anderes machen. Deswegen gibt es alternativ zu dieser sogenannten Programmed I/O-Methode die Möglichkeit des direkten Speicherzugriffs oder DMA, Direct Memory Access, was allerdings voraussetzt, dass die Steuereinheit das auch kann. Das heißt nämlich, der Prozessor muss das Ganze initiieren und sagt praktisch der Steuereinheit durch einen entsprechenden Befehl, übertrage Daten aus deinem Bereich an die und die Speicheradresse oder umgekehrt von der und der Speicheradresse in deinen Pufferbereich und gibt dann eben auch entsprechende Umfänge an, also wie viele Daten gelesen werden. Und sagt er also genau einmal, beauftragt also diese Steuereinheit und dann kann die Steuereinheit selbstständig, ohne dass der Prozessor sich noch darum kümmern muss, diesen Zugriff durchführen und die Daten über den Bus übertragen. Und der Prozessor kann sich inzwischen anderen Dingen zuwenden, nämlich der weiteren Ausführung irgendwelcher Benutzerprogramme, bis irgendwann die Steuereinheit sagt, ich bin fertig. Oder der Prozessor ab und zu mal nachfragt, ob die Steuereinheit denn schon diese Datenübertragung vollständig abgeschlossen hat. Also, Programmed I/O und DMA. Steuerung durch den Prozessor bedeutet eben, dass so ein Auftrag ausgelöst werden muss. Über die Parameter einer solchen Auslösung haben wir gerade gesprochen. Wir müssen sagen, in welche Richtung das geht, lesen oder schreiben. Wir müssen sagen, wo die Daten zu finden sind, wo sie hin übertragen werden sollen. Und zu jedem Zeitpunkt gibt es dann auch so einen Statusindikator, der besagt, ist noch am Laufen oder wurde erfolgreich abgeschlossen oder Fehler aufgetreten oder kenne das Gerät überhaupt nicht oder ich weiß nicht, was es da sonst noch für Fehlermeldungen geben kann. Wenn das Gerät fertig ist mit der Übertragung, dann muss der Prozessor davon Kenntnis kriegen, weil ja auch irgendwelche Anwendungsprogramme diese Datenübertragung angestoßen haben und darauf warten, dass die Daten jetzt endlich gelesen sind. Also da wollte ein Anwendungsprogramm macht einen Dateizugriff und will deswegen einen Block von der Platte lesen. Und das wurde jetzt durchgeführt und wenn der Block gelesen wurde und im Hauptspeicher zur Verfügung steht, dann kann das Programm weitermachen und der Prozessor muss sozusagen davon wissen, um das Programm dann entsprechend informieren zu können. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Entweder, und Sie könnten das genauso machen, wenn Sie irgendeine Aktivität in Auftrag gegeben haben und wissen wollen, ist das jetzt erledigt oder nicht. Entweder Sie fragen immer mal wieder nach, ey, ist das jetzt in Ordnung, hast du das jetzt gemacht? Oder Sie können sich darauf verlassen und haben das so vereinbart, dass derjenige, der diese Aktion für Sie durchführt, am Ende eine Fertigmeldung schickt. Und beides kennen wir hier in der Informatik. Das erste ist Polling. Ich frage typischerweise in festen Zeitabständen immer mal wieder nach, ist es fertig, ist es immer noch nicht fertig, ist es immer noch nicht fertig. Das ist natürlich immer die Frage, dieses Polling-Intervall angemessen zu wählen hinsichtlich der Gesamtdauer des Vorgangs. Wenn etwas 3 Sekunden dauert und ich frage alle 10 Millisekunden nach, können Sie sich vorstellen, wie oft man umsonst fragt. Deswegen ist manchmal diese Interrupt-Möglichkeit die bessere. Wenn das Gerät fertig ist, dann schickt es einen Interrupt über eine entsprechende Leitung zum Prozessor. Der Prozessor unterbricht seine aktuelle Arbeit. Also jedes Mal, wenn er mit so einem Zyklus fertig ist, prüft er, liegt ein Interrupt vor. Wenn ja, lässt er das aktuelle Programm links liegen und ruft sofort ein entsprechendes Stück Software auf, nämlich die Interrupt-Behandlungsroutine, die jetzt nachguckt, was ist denn hier los, von wem kam denn der Interrupt, von welchem Gerät? Aha, kam von der Platte. Was will mir die Platte denn sagen? Aha, der Auftrag so und so ist erfolgreich abgeschlossen worden oder nicht. Und diese Interrupt-Behandlung, die würde dann wiederum weitere Aktionen starten, zum Beispiel ein Signal an das Benutzerprogramm schicken, dein Plattenblock ist jetzt angekommen, du kannst jetzt weiterrechnen. Diese Interrupt-Behandlung kostet natürlich auch etwas Zeit und so ist es häufig eine Frage der Einzelfallentscheidung, ob jetzt Polling oder Unterbrechung die bessere Methode ist, um mit solchen Ein-Ausgabe-Vorgängen umgehen zu können. Dabei muss man berücksichtigen, dass das, was an so einem Rechner an Peripherie dranhängt, sehr unterschiedlich ist bezüglich, wer an der anderen Seite hängt, wie schnell der reagiert und wie die Datenraten sind. Also das schnellste Gerät, mit dem man unter Umständen zu tun hat, ist ein Graphic Display und die Zahlen, die Sie hier sehen, die sind schon ein paar Jahre alt. Also da hat sich noch einiges verschärft an Unterschieden. Während Keyboard, wo der Rechner mit einem sehr langsamen Menschen es zu tun hat, während beim Keyboard wir nur mit Datenraten von 10 Byte pro Sekunde zu rechnen haben. Und das ist schon ein recht flüssig schreibender Mensch, der Maschinenschreiben gelernt hat. Insofern ist die Gestaltung dieses ganzen Ein-Ausgabe-Vorgangs natürlich stark davon abhängig, um was für ein Gerät es sich handelt. Und damit müssen sich dann die entsprechenden Komponenten, also typischerweise die Treiberprozesse als Teil des Betriebssystems, auseinandersetzen. So, Unterbrechungen hatten wir gerade besprochen. Jeder Bus verfügt über solche Unterbrechungsleitungen. Und ich hatte schon gesagt, dass eben nach jedem Befehl der Prozessor prüft, ob an dieser Unterbrechungsleitung ein Signal anliegt. Und wenn, dann springen wir eben diese Interrupt Handling Routine oder Unterbrechungsbehandlungsprozedur an, die eben bewirkt, und deswegen so ein Blitz, dass die normale Programmausführung irgendwo am Ende eines Befehls wirklich plötzlich und unerwartet verlassen wird und ein anderes Stück Code angesprungen wird, nämlich diese Unterbrechungsbehandlungsroutine, die jetzt all das durchführt, was im Rahmen dieses speziellen Interrupts, der von irgendeinem Gerät kommt und irgendetwas bedeutet, dass das da hier durchgeführt wird. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann müssen wir genau an diese Stelle zurückkehren, wo das Programm unterbrochen wurde. diese Unterbrechungsbehandlung sieht dann meistens so aus, dass ganz am Anfang sich eine Vielfalt von Alternativen auftut. Die Unterbrechungsbehandlung muss eben erstmal rauskriegen, wo kommt der Interrupt her, von welchem Gerät. Und wenn das Gerät identifiziert wurde, dann muss man rauskriegen, was will das Gerät mir denn sagen? Ist ein Fehler aufgetreten oder ist alles in Ordnung? Oder diese Vielfalt von Informationen, die gerätespezifisch hier anlegen kann. Also, wer schickt mir einen Interrupt und warum schickt der mir einen Interrupt? Das ist genauso, wenn Sie nach Hause kommen und da sagt jemand, es hat jemand angerufen. Dann interessieren Sie sich auch dafür, wer angerufen hat und was derjenige von Ihnen wollte. Diese Unterbrechungen, die sind ja ausgelöst durch irgendetwas, was da außen an der Peripherie passiert. Ausgelöst beispielsweise dadurch, dass Sie als Benutzer auf eine Taste drücken. Das bewirkt auch einen Interrupt. Und da muss nämlich dann eben der entsprechende Keyboard-Driver muss gucken, welche Taste hat er denn gedrückt und welches Zeichen ist das und dann das entsprechende Zeichen in den Hauptspeicher übertragen. Also das passiert zu irgendeinem Zeitpunkt, dieser Interrupt. Und zu irgendeinem Zeitpunkt kann natürlich heißen, es passiert gerade dann, wenn bereits eine Interrupt-Behandlung läuft. Die kommen ja von ganz verschiedenen Geräten, die da angeschlossen sind. Das heißt, wir haben keine Kontrolle darüber, ob die nicht irgendwie sich gegenseitig überholen und sich gegenseitig behindern. Also während wir hier gerade eine Unterbrechungsbehandlung durchführen, hagelt plötzlich ein neuer Interrupt rein. Wie gehen wir damit um? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir sagen, du wartest jetzt mal, ich bin gerade mit einem anderen Interrupt beschäftigt, bitte halte dich noch ein bisschen zurück, wenn ich fertig bin, kümmere ich mich um dich. Oder wir lassen uns in der Tat nochmal unterbrechen und das wäre dann die Variante der geschachtelten Bearbeitung oder des Nested Interrupt Processings. Es ist nämlich auch so, dass Interrupts manchmal unterschiedlich wichtig sind. Manche Interrupts, um die man sich sofort kümmern muss, und andere Interrupts, wo man sagt, naja, kann unter Umständen auch verloren gehen, muss ich mich jetzt nicht unbedingt drum kümmern. Die sequentielle Unterbrechungsbehandlung würde bedeuten, wenn wir jetzt also, wieso ist das darüber gerutscht? Wenn wir jetzt hier diese Unterbrechung bearbeiten und wir kriegen einen erneuten Interrupt, dann haben wir vorher dafür gesorgt, eine Unterbrechungssperre zu setzen. Das heißt, sobald der erste Interrupt kommt und angefangen wird zu bearbeiten, wird durch eine Unterbrechungssperre, das ist wirklich so eine Art Register im Prozessor, was Sie setzen können, verhindert, dass irgendwelche weiteren Interrupts noch durchschlagen. Und dann können Sie hier gemütlich das zu Ende machen. Nur wenn Sie dann hier zurückkehren, dann wird auch dieser Interrupt, diese Interrupt-Sperre wieder gelöst. Also Enable Interrupt, sagen Sie dann. Und dann wird dieser noch anstehende Interrupt, das Signal bleibt, wirksam und bewirkt dann, dass dieser zweite Interrupt bearbeitet wird. Okay? Wie gesagt, Fragen immer willkommen. Geschachtelte Bearbeitung heißt, wir bearbeiten hier unseren ersten Interrupt, währenddessen die Interrupts werden nicht disabled, werden nicht gesperrt, die kommen also voll durch. Insofern ist es für den Prozessor eine ganz normale Geschichte. Ich kriege einen Interrupt und springe die in die entsprechende Unterbrechungsbehandlungsroutine. Also ein geschachtelter Aufruf der Unterbrechungsbehandlung und das kann man auch machen. Also man führt dann das zu Ende und kehrt dann hierher zurück. Und dann muss man die Unterbrechungsbearbeitung des ersten Interrupts zu Ende führen. Und dann erst kehrt man in das normale Benutzerprogramm zurück. Es gibt ja auch im täglichen Leben so eine geschachtelte Interrupt-Behandlung. Stellen Sie sich mal vor, die junge Dame hier, die saß gerade hinter der Glotze oder hat ein Buch gelesen oder Musik gehört oder beides oder alles drei und plötzlich klingelt das Telefon. Das ist ein Interrupt. Sie lässt alles, lässt ihr Buch sinken, greift zum Telefon und macht jetzt sozusagen ihre Interrupt-Behandlung Nummer 1, nämlich dieses Gespräch beantworten. Während sie telefoniert, klingelt es an der Tür. Hier. Sie macht jetzt eine geschachtelte Interrupt-Bearbeitung. Das heißt, sie unterbricht nicht nur ihr Lesen, sondern unterbricht jetzt auch ihr Telefongespräch, um zur Tür zu gehen, um beispielsweise ein Telegramm entgegenzunehmen. Dann, wenn sie das Telegramm entgegengenommen hat, kehrt sie wieder in ihre Unterbrechungsbehandlung 1 zurück. Das heißt, sie führt das Telefongespräch zu Ende. Und wenn auch dieser Interrupt abgeschlossen ist und der Hörer aufgelegt, dann kehrt sie wieder an dieser Stelle zu ihrer ursprünglichen Tätigkeit zurück, nämlich Buch lesen oder sonst was. Sie hätte natürlich auch sequentielle Unterbrechungsbehandlung machen können, das heißt, das Klingeln an der Tür einfach ignorieren und das Telefongespräch in Ruhe zu Ende führen. Aber man weiß natürlich nicht, ob in diesem Fall der Telegrammbote so lange gewartet hätte, halbe Stunde, bis sie mit dem Telefongespräch fertig ist. Also insofern wäre vielleicht der Interrupt in diesem Fall verloren gegangen bei einer sequentiellen Bearbeitung. Dazu noch Fragen? Was wir hier vorgestellt haben, ist die klassische sogenannte von Neumann Rechnerarchitektur. Aber heutzutage gibt es praktisch keine von Neumann Rechner mehr, weil inzwischen eben selbst Standardprozessoren, die Sie heute, wenn Sie sich ein Notebook kaufen, eingebaut sind, bereits über mehrere Prozessoren bzw. mehrere Kerne auf einem Prozessorchip verfügen. Insofern mal ein Blick darauf, wie man Rechnerarchitekturen klassifizieren kann. Es gab viele Klassifikationsversuche, die zum Teil sehr detailliert waren. Die hier hat überlebt, weil sie relativ grob klassifiziert. Und zwar unterscheidet sie bei einem Rechner nach Befehlsströmen und Datenströmen. Also wenn Sie sich so den klassischen von Neumann-Rechner angucken, dann gibt es eben so ein Programm, so ein Code, da wird eben ein Befehl nach dem anderen ausgeführt und jeder Befehl wirkt auf genau ein Datum, höchstens ein Datum. Mit einem Befehl wird also genau ein Datum bearbeitet. Also insofern haben wir einen Befehlsstrom, der zu einem Zeitpunkt ausgeführt wird. Und dieser Befehlsstrom arbeitet auf einem Datenstrom. Das ist der SISD-Rechner, Single Data, Single Program. Single Instruction, Single Data. Jetzt kann man sich auch Rechner vorstellen, und die gibt es auch, bei denen entweder der Datenstrom mehrfach existiert oder der Befehlsstrom mehrfach existiert. Also der Rechner in der Lage ist, mehrere Befehlsströme gleichzeitig, simultan auszuführen. Und das kann man jetzt kombinieren, diese Vielfachheit, und damit gelangt man insgesamt zu 4 unterschiedlichen Klassen, wovon wir die schon abgehandelt haben. Dann gibt es hier die sogenannten SIMD-Rechner, Single Instruction Multiple Data. Dazu gehören Vektorrechner oder Feldrechner, und das bedeutet, dass ein Befehl gleichzeitig auf einen ganzen Vektor oder auf eine ganze Matrix von Datenelementen angewendet wird. Sie können also gleichzeitig auf einen Vektor einer bestimmten Länge auf alle Elemente in einem Befehl 5 drauf addieren oder das durch 17 dividieren. Das sind SIMD-Rechner. Dann gibt es auch MISDI-Rechner, Multiple Instruction Single Data. Das bedeutet, dass ein Datum quasi wie eine Pipeline durch verschiedene Operationseinheiten durchgeschoben wird und in gewisser Weise zu jedem Zeitpunkt mehrere Befehle gleichzeitig auf ein Datenelement angewendet werden. Das nennt man dann eine Datenflussmaschine. Und der vierte und letzte Fall sind die MIMDI-Maschinen. Das sind Multiprozessorsysteme, Parallelrechner, verteilte Systeme, wenn man sie als Einheit betrachtet. Und da haben wir eben mehrere Befehlsströme, wovon jeder Befehlsstrom unabhängig einen eigenen Datenstrom bearbeiten kann. Also Multiple Instruction, Multiple Data zum gleichen Zeitpunkt. Und jedes Notebook, vermutlich auch das, was Sie gerade aufgeklappt haben, hat dann schon 2 Kerne drin und ist in diesem Sinne ein MIMDI-Rechner, weil eben 2 Programme echt gleichzeitig ausgeführt werden können mit unabhängigen Eingabedaten. Hier ist nochmal die schematische Darstellung. Der Prozessor zerlegt in Steuerwerk und Rechenwerk. Beim SISD-Rechner ist das eben beides nur einmal vorhanden. Wenn wir jetzt zum SIMD-Rechner links unten übergehen, dann haben wir ein Steuerwerk, der Befehl. Es gibt einen Befehl, aber der wirkt gleichzeitig auf ganz viele Daten, die eben hier in den diversen Rechenwerken abgelegt sind. Bei der Datenflussmaschine MISD haben wir ein Datum, was hier durch so eine ganze Reihe von Rechenwerken, die unterschiedliche Befehle jeweils ausführen, durchgeschoben werden. Das sind also in gewisser Weise doch mehrere Daten gleichzeitig im Einsatz, aber in einem solchen Pipeline-Sinne, also wie in einer Autowaschanlage, gibt es da die unterschiedlichen Stationen, sodass man aber schon davon reden kann, dass zu einem Zeitpunkt auf ein Datum mehrere Befehle angewendet werden. Und das Allgemeinste ist dann eben dieser MIMDI-Rechner. Da haben Sie viele Prozessoren nebeneinander, alle vollständig in dem Sinne, dass sie aus einem Steuerwerk und einem Rechenwerk bestehen, dass sie unabhängig voneinander arbeiten und ihre Daten und Befehle beziehen sie aus einem Speicher. Da kann man dann nochmal unterscheiden in Multirechnersysteme und Multiprozessorsysteme, nämlich je nachdem, wie dieser Speicher hier organisiert ist. Von einem Multirechnersystem spricht man dann, wenn jeder dieser Prozessoren, jede CPU, ihren eigenen privaten Speicher hat, auf den nur sie zugreifen kann. Also CPU 2 kann nicht auf Speicher 1 zugreifen, direkt in Hardware. Die sind natürlich dann, weil sie ja einen Rechner darstellen, alle miteinander gekoppelt, sodass grundsätzlich hier Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Prozessoren möglich ist, aber sie haben keinen gemeinsamen Speicher. Wenn sie zusammenarbeiten wollen, dann müssen sie sich gegenseitig über dieses Verbindungsnetz irgendwelche Briefchen schicken. Das nennt man Multirechner oder Multicomputer-System oder weil man eben Nachrichten schicken muss, um zusammenzuarbeiten, nennt man das auch Message-Passing-Systeme. Und das ist die Art und Weise, wie große Parallelrechner funktionieren. Die größten haben inzwischen über 100.000 Prozessoren. Die alternative Architektur ist das Multiprozessorsystem, wo jetzt die Prozessoren auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen. Das können physisch durchaus mehrere Speicherriegel sein, aber logisch und organisatorisch teilen sich alle diese Prozessoren einen gemeinsamen Speicher. Das heißt, es gibt globale Variable, auf die man von unterschiedlichen Prozessoren aus unterschiedlichen Programmen, die da laufen, zugreifen kann. Also die Unterscheidung bei diesen MIMDI-Maschinen in Multirechnersysteme, das heißt verteilter Speicher, jeder hat seinen eigenen privaten Speicher, oder Multiprozessorsysteme, alle haben einen gemeinsamen Speicher. Und die Prozessoren oder die Sie jetzt kaufen können als Desktops oder Notebooks, das sind natürlich solche Multiprozessorsysteme. Das heißt, Sie haben einen gemeinsamen Speicher, aber vielleicht so ein Dual-Core-Prozessor, der praktisch aus zwei Prozessoreinheiten besteht, die dann echt parallel arbeiten können, aber auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen, in dem dann auch dieses eine Betriebssystem abgelegt ist. So, damit bin ich am Ende von diesem ersten Kapitel. Wer mehr wissen will, kann entweder in diesem Betriebssystembuch von Stallings nachlesen oder eben in den einschlägigen Büchern über Rechnerarchitektur, wovon ich finde, dass die beiden, das von Hennessy Patterson und das von Tanenbaum, die zurzeit besten sind auf dem Markt. Haben Sie noch Fragen dazu? Dann machen wir mal eine kleine Einlage. Ich habe mir angewöhnt, zumindest in dieser Vorlesung, dann immer mal so eine kleine Auflockerungseinlage zu machen. Und das können Sie auch in Zukunft einfordern. Ich sage nichts dazu. Sie können einfach lesen. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Was glauben Sie, was ist der Computer, männlich oder weiblich? Wer ist für männlich? Wer ist für weiblich? Okay, ungefähr ausgewogen. Hier ist die Antwort. Okay, jetzt kommt die Rache. Machen wir weiter. Ja, jetzt muss ich sowieso eine kurze Zwischenbemerkung machen. Und zwar, jetzt kommt eigentlich Kapitel 2. Und Kapitel 2 ist Assembler-Programmierung. Wir haben das aber geswitcht. Ich werde nämlich nächste Woche nicht da sein. Und dann muss ich vertreten werden. Und der mich vertritt, kann diesen Teil der Vorlesung vermutlich sogar besser Ihnen rüberbringen als ich. Und deswegen mache ich jetzt mit dem Kapitel 3 weiter, soweit ich komme. Und Kapitel 2 gibt es dann nächste Woche am Mittwoch. Also es fällt keine Vorlesung aus. Wir haben nur jetzt, machen nicht ganz kontinuierlich im Stoff weiter, sondern machen so einen kleinen Sprung. Das heißt, nach TechGI 3.1 kommt jetzt TechGI 3.3. Das ist auch insofern kein Problem, als dieses Kapitel über Assembler-Programmierung ein Einschub darstellt, der jetzt nicht irgendwie in engem Zusammenhang mit 1 und 3 steht. Das heißt, wenn wir Assembler in dieser Vorlesung nicht machen müssten, dann könnte es einfach rausfallen und es würde keine Lücke hier entstehen in der Stoffabfolge. So, Nebenläufigkeit und Prozesse, relativ zentrale Begriffe für diese Vorlesung, für Betriebssysteme überhaupt. Insofern hoffe ich, dass ich mich im Laufe dieses Kapitels verständlich machen kann. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass Programme eine Ausgabe gelegentlich durchführen. Also auch wenn Sie Ihre Übungsprogramme da in Java geschrieben haben, dann haben Sie ja oft vorgesehen, dass Sie eine Eingabe von der Tastatur erwarten oder dass Sie was ausgeben wollen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten einen Prozessor und der würde dieses eine Programm ausführen und dann würde der mit einer affenartigen Geschwindigkeit von, ich weiß nicht wie viel, Megaflops oder Gigaflops durch ihr Programm rennen und dann wäre plötzlich eine Pause von 5 Sekunden, die sie brauchen, um eine 5 einzugeben. Das heißt, mehrere Billionen oder Billiarden von Instruktionen könnte er während dieser Zeit nicht ausführen, weil er auf den langsamen menschlichen Benutzer wartet. Und selbst wenn es sich um einen Plattenzugriff handelt, auf den das Programm warten muss, dann ist das immer noch in der Größenordnung von 10 Millisekunden, auch eine Zeit, in der ein moderner Prozessor zig Millionen von Befehlen ausführen kann. Also, wenn wir nur ein Programm zu einem Zeitpunkt hätten, dann würden wir zumindest bei Standardprogrammen, die also immer mal wieder so einen Ausgabevorgang durchführen, würden wir vielleicht eine Prozessorauslastung von 1-2% hinkriegen und die restliche Zeit würde das Gerät Däumchen drehen. Und das will man nicht. Man möchte gern möglichst viel aus so einem Prozessor rausholen. Und deswegen, das ist eine Erkenntnis schon in den 60er Jahren gewesen, sollte man dafür sorgen, dass man mehrere Programme gleichzeitig im Hauptspeicher liegen hat, die ausgeführt werden könnten. Und wenn jetzt eines dieser Programme im Moment gerade nicht weitermachen kann, weil es auf etwas dringend wartet, dass wir dann sozusagen auf ein anderes Programm umschalten und dieses andere Programm so lange durchführen, bis das wiederum eine Stelle erreicht, wo es nicht weitermachen kann, weil es irgendwie auf eine Ein-Ausgabe-Operation wartet. Und das ist hier dargestellt. Wir haben also hier ein blaues Programm. Und das will jetzt von irgendeinem Gerät was lesen oder dorthin was schreiben. Und das dauert, in Wirklichkeit müsste der Pfeil hier irgendwie ein paar Kilometer weitergehen, diese Strecke ein paar Kilometer weitergehen, um die richtigen Größenordnungen hier deutlich zu machen. Und dann käme das grüne Programm dran, was aber auch nur eine Zeit lang rechnet, weil es dann selbst wieder irgendwelche Ein-Ausgabe-Operationen durchführt, beispielsweise zum Gerät 2. So, und hier wäre jetzt das Gerät 1 fertig. Das Programm könnte weitermachen, aber hier in der Zwischenzeit sehen Sie, wenn wir nur diese zwei Programme haben, hat der Prozessor nichts zu tun, dreht also Däumchen. Und dann kann das Programm 2 weitermachen, muss aber gleich auch wieder auf etwas warten und das grüne Programm muss auch noch warten, sodass hier der Prozessor wieder leer steht und so weiter und so fort. Also wir sehen hier an diesem Beispiel, dass auch diese zwei Programme nicht in der Lage sind, den Prozessor sinnvoll auszulasten. Und deswegen geht es darum, dass man nur dadurch, dass man sehr viele Programme gleichzeitig laufen lässt, in der Lage ist, einen Prozessor sinnvoll auszulasten. Ja? Und das ist jetzt die Stelle, wo der... Ja, lassen wir das mal. Ein anderer Aspekt ist, dass wir komplexe Programme, oder ich will vielleicht doch noch eins dazu sagen, eine solche Programmausführung, also das Blaue oder das Grüne, das nennt man einen Prozess. Ja, also ein Prozess ist die Ausführung eines Programms. Und was wir hier machen, an dieser Stelle, wir wechseln von einer Programmausführung auf eine andere oder anders ausgesprochen, wir wechseln von einem Prozess auf einen anderen. Und so eine Programmausführung bzw. so ein Prozess ist eine Einheit, die das Betriebssystem kennt und entsprechend verwaltet. Komplexere Softwaresysteme, auch das Betriebssystem selbst, sind in der Regel gegliedert, bestehen aus Komponenten, manchmal heißen sie auch Komponenten, manchmal heißen sie Module. Und ein einzelnes Modul bietet jetzt an seiner Schnittstelle typischerweise irgendwelche Operationen an und besteht intern aus irgendwelchen weiteren Prozeduren, Sie sagen vielleicht lieber Methoden dazu und Daten, um diese Schnittstelle hier zu realisieren. Und wenn wir jetzt viele von dieser Sorte haben, viele Module dieser Sorte haben, dann können wir ein komplexes System daraus zusammenbauen. Und die Arbeitsweise des Systems ist eben die, dass diese Module sich gegenseitig aufrufen, dass jedes Modul irgendeine Funktion bereitstellt, die von anderen Modulen gebraucht wird. Und durch dieses Wechselspiel von gegenseitigen Aufrufen eine Gesamtfunktionalität zur Verfügung gestellt wird. Der Kern eines Betriebssystems ist ein solcher Modul und er bietet Schnittstellen an, sowohl nach oben für die Anwendungsprogramme, die etwas vom Betriebssystem wollen, als auch nach unten zur Hardware. Da gibt es nämlich diese bereits erwähnten Interrupt-Routinen, die hier durch ein Signal bewirken, dass eine dieser Interrupt-Routinen angesprungen wird. Und das, was dann diese Interrupt-Routine tut, ist natürlich ein Bestandteil des Betriebssystemkerns. Genauso kommen da oben Operationen rein, wo ein Benutzerprogramm zum Beispiel einen Plattenblock lesen will. Und das ist auch eine Funktionalität, die in dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird. Wir stellen uns also vor, dass zumindest der Kernteil eines Betriebssystems als Modul aufgefasst werden kann, der eben hier eine Schnittstelle mit wohldefinierten Operationen anbietet und auch von der Hardware von unten angesprochen werden kann. Okay, soweit. Ein Prozess im Sinne der Ausführung eines Benutzerprogramms ist jetzt etwas, was mehrere dieser Module durchläuft. Denn ein Modul ist eigentlich was Statisches, ist eine Sammlung von Code und Daten. Und ein Prozess ist etwas Dynamisches. Es ist ja nicht ein Programm, sondern eine Programmausführung, etwas, was über die Zeit abläuft. Also durchläuft ein Prozess einen, in der Regel mehrere Module und kann daher als ein solcher Faden, der sich durch die Module zieht, dargestellt werden, mit Aufrufen und erneuten rekursiven Aufrufen und Rückkehr und erneutem Aufruf, bis wir wieder an diese Stelle kommen. Deswegen nennt man Prozesse manchmal auch Threads, Fäden, weil die so ein Ablauffaden durch irgendwelche Codebereiche in diesen Modulen darstellen. Gibt auch eine andere Möglichkeit, dass man sagt, wir machen jetzt die Module zu Prozessen, sodass also jedes Modul einen eigenen Prozess darstellt und ja, hier unter Umständen sogar zyklisch vorgeht, also permanent diesen Modul ausführt. Das sind beides erlaubte, gängige Sichtweisen dessen, was man in einem Betriebssystem einen Prozess nennt. Gemeinsam ist beiden, dass eben irgendwie eine Abfolge von Befehlen abgearbeitet wird. Also zusammenfassend nochmal, ein Prozess, andere Begriffe sind Task oder Thread, ist die Ausführung eines sequentiellen Programms als lineare Folge von Befehlen. Der Prozess muss aber nicht Eingabedaten kriegen, er wird häufig Ausgabedaten produzieren, er besteht aus einem Programm und er besteht natürlich auch aus internen Daten wie jedes Programm. In einem Betriebssystem haben Sie in der Regel mehrere Benutzerprogramme gleichzeitig laufen. Sie haben Ihren MP3-Player und gleichzeitig Ihre Programmierumgebung und ich weiß nicht was noch alles an Anwendungsprogrammen, die Sie selber gestartet haben. Und dann haben Sie noch eine ganz schöne Reihe von anderen Programmen, die nicht von Ihnen, sondern vom Betriebssystem gestartet wurden und die ebenfalls da ablaufen. Sodass zu einem Zeitpunkt, selbst in so einem Fall, wo nur ein Benutzer hinter dem Rechner sitzt, durchaus 20, 30, 40, 50 unterschiedliche Prozesse zu einem Zeitpunkt abgearbeitet werden. Sie brauchen ja auch einen Prozess, der Ihnen Ihre MP3-Daten in Audio umwandelt, in Echtzeit, ohne dass es knackst, abwechselnd zu dem, was Sie sonst noch mit Ihrem Rechner da machen. Wenn Sie wissen wollen, wie viele Prozesse auf Ihrem Rechner gerade laufen, wenn Sie ein Unix- oder Linux-System haben, können Sie PS eingeben.